Vielen Dank, liebe Musiker, dass ihr uns beim Singen so begleitet. Man kann sich immer wieder daran erinnern, dass das Singen ja nicht selbstverständlich ist, dass man es kann und dass wir es in diesem Sinne auch dürfen und so. Das ist, finde ich, immer wieder eine Freude. Lasst uns gemeinsam beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du uns wieder an einem Gottesdienst begrüßt heute Morgen, dass wir in diese Woche starten können mit dir und damit, dass du mit uns sprichst und dich uns mitteilst. Und wir möchten gerne offen sein dafür. Bitte schenk uns das. Lass hineinfinden in unser Herz, was du uns geben willst. Lass uns entdecken, wie großartig du bist und wie wir mit dem, was wir in unserer Welt erleben, so umgehen können, dass es uns zu dir führt und nicht am Leben verzweifeln lässt, sondern lebenstüchtig macht und wir darin fröhlich werden können, dass du bei uns bist. Danke, dass du hier und jetzt für uns da bist und wir auf dich hören können. Amen. Es ist schon viele Jahre her, dass mir eine Frage begegnet ist, die viele Menschen bewegt. Ich saß in einem ICE auf dem Weg in die Schweiz zu meiner damaligen Freundin. Wie immer bei Bahnfahrten betete ich zu Beginn, dass Gott es irgendwie zu einem Gespräch mit Mitfahrenden über ihn kommen lässt. Ich begann ein Buch von Martin Luther zu lesen. Mein Sitznachbar und ich begrüßten uns irgendwann mal im Laufe der Fahrt und ich fragte ihn, was er denn so lesen würde und warum. Ich erfuhr, dass er Mediziner sei und diese Zeitschrift zu seinem Berufsfeld gehöre. Dann fragte er, und Sie studieren Theologie? Ich antwortete, dass ich das zwar in absehbarer Zeit vorhabe, aber dass ich das Buch von Martin Luther nicht lese, weil ich studieren will, sondern weil es im Glauben an Jesus Christus um mein persönliches Leben geht. Daraufhin stellte er mir diese Frage. Wenn Jesus Christus tatsächlich als Sohn Gottes auf dieser Erde war, warum hat sich dann seitdem nichts verändert? Diese Frage begleitet mich seitdem. Es stimmt zwar gar nicht, was der Mann da geäußert hat, also was in der Frage an Informationen drin liegt. Das Auftreten von Jesus in dieser Welt hat nicht nur im Leben von unzählbaren Menschen tiefe Spuren hinterlassen, sondern auch viele wohltätige Einrichtungen und viele Staatsverfassungen und andere Dinge, gute Dinge in dieser Welt gäbe es nicht, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Das merkt man aber nur, wenn man sich damit beschäftigt. Aber seine Frage ist eine, die nicht nur Menschen haben, die nicht an Gott glauben. Man kann die Frage ja auch mal so stellen: In unserer Welt passiert so vieles, was Gott in seiner Liebe doch von Anfang an nicht so gewollt haben kann. Wie kommt das? Und wie lange soll denn das noch so gehen? Wie können wir verstehen, dass zum Beispiel Christen in dieser Welt aufgrund ihres Glaubens bekämpft werden? Wieso macht Gott das mit? Das führt uns direkt zu dem Bibeltext, der heute Grundlage für die Predigt ist. Schon die Juden zur Zeit von Jesus waren von dieser Frage bewegt. Das wird darin deutlich. Die Gruppe der Pharisäer erwartete, dass Gott seine jahrhundertealten Versprechen erfüllt und den versprochenen Retter, den Messias, in die Welt kommen lässt. Der würde für Gerechtigkeit sorgen. Der würde endlich durchsetzen, was Gott will. Nun trat Jesus auf und tat Zeichen und Wunder, die von dem Messias so vorher genannt waren. Aber er machte keine Anstalten, die römischen Soldaten aus dem Land zu schmeißen. Endlich sollte doch der Staat Israel wieder errichtet werden. Aber Jesus machte das nicht. Er tat überhaupt viele Sachen, die ganz anders waren, als sie das erwartet hatten. Wir lesen, was Jesus daraufhin ihnen und seinen Jüngern sagte im Lukas-Evangelium Kapitel 17 in den Versen 20 bis 30. Das ist heute unser Text. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nun wechseln die Hörer. Er sprach aber zu den Jüngern, beziehungsweise die Adressaten. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Die Frage der Pharisäer ist wichtig. Jesus geht darauf ein. Sie wissen, dass Gott der allmächtige Herrscher ist. Man muss also danach fragen, wie sein guter Wille denn nun Raum findet bei uns. Und bei der Gelegenheit gibt Jesus uns einen tiefen Einblick in Gottes Umgang mit unserer Welt. Die Predigt trägt den Titel Wann geschieht, was Gott will? Wann geschieht, was Gott will? Die Antwort von Jesus kann man aus meiner Sicht am besten in drei Teile gliedern. Erstens, was Gott will, ist schon da. Zweitens, was Gott will, ist im Kommen. Drittens, was Gott will, ist gefragt. Wir beginnen mit, was Gott will, ist schon da. Jesus antwortet hier auf die Frage, wann das Reich Gottes kommt, nicht? Also wann endlich Gottes Herrschaft, wie auch immer man sie sich dann vorstellt, da hatte jeder bestimmte Ideen zu, aber wann die sich verwirklicht, antwortet Jesus mit, das Reich Gottes kommt nicht, und jetzt muss man das genau übersetzen, mit Beobachtung. Die Passanacht zum Beispiel, in der das Passalamm geschlachtet wurde, nannte man im Judentum die Nacht der Beobachtung. Daran wird schon deutlich, es geht offensichtlich nicht um bestimmte Termine, die wir Menschen berechnen können. Es geht auch nicht darum, dass man sagen kann, guck mal, hier ist Reich Gottes, und hier nicht. Das wurde ja immer wieder gemacht. Wer tanzt zum Beispiel, befindet sich nicht im Reich Gottes. Gibt schöne Abgrenzungen. Wer nicht in der Gemeinschaft ist, ist nicht im Reich Gottes. Wer hier ist, ist natürlich im Reich Gottes. Als ob das irgendeinen Ausschlag dafür geben könnte, dass man hier nun gerade sitzt. Aber ja, nö, wir Menschen wollen das so gerne. Also nicht nur die Pharisäer wollten so gerne mal wissen, sag mal, wie ist denn das nun? Und wann denn nun endlich? Und wie geht das? Und wann können wir denn endlich sicher sein und so? Und Jesus sagt, das kriegst du nicht in die Hand. Da scheitert ihr, wenn ihr die Idee habt, es fängt irgendwo an zu leuchten und dann wird deutlich, da ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, wenn man es jetzt mal so will, also Königreich steht da wörtlich, der Bereich, wo Gott als Gott anerkannt wird und das Sagen hat. Nur, dass er eben nicht festgelegt ist auf ein bestimmtes Gebiet, sondern immer davon abhängt, ob Gott gerade das Sagen hat oder nicht. Das ist spannend. Jetzt merken wir schon, man kann sich ja so irren als Christ. Bei mir hat Gott das Sagen und man blendet schön die Dinge aus, die im eigenen Leben nicht so laufen, die sind auch nicht so wichtig. Andere Dinge sind dafür immer ganz wichtig. Und die Pharisäer hatten bestimmte Erwartungen an den Messias, weil Gott nun mal vorausgesagt hatte, dass er einen senden wird, der Gottes Heil zu uns Menschen bringt und alles gut macht. Und natürlich, das Problem waren die Römer. Das Problem sind ja auch bei uns heute unsere Probleme. Zum Beispiel andere Menschen sind einfach das Problem unseres Lebens. Die müsste Gott dann schon, wir würden ja nicht gleich sagen beseitigen, aber die müssten anders werden. Nun kann man die Antwort von Jesus auch, und das hat die Luther-Übersetzung früher gemacht, Luther hat das noch so übersetzt, stimmt beides irgendwie ja und irgendwie nicht so ganz. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, da hat Luther übersetzt, das ist inwendig in euch. So könnte dieser Ausdruck auch verstanden werden. Es ist in euch. Und bei dem, was ich gerade geschildert habe, wird deutlich, ja, das hat mit meiner Herzenshaltung zu tun, wo das Reich Gottes ist. Es kann hier gerade sein, muss es aber nicht. Wenn Gott nicht das Sagen hat in meinem Herzen, ist es hier gerade nicht. Nun ist es aber nicht die einzige Übersetzung, die treffend ist. Wenn Jesus sagt, siehe hier oder siehe da, wird man nicht sagen können. Dann geht es ja darum, wir können es nicht gebietsmäßig festlegen, aber, und daran hat sich ja die Frage der Pharisäer entzündet, Jesus hatte doch jetzt da so Wundertaten getan. Gerade vorher wurden die 10 Aussätzigen gesund, wovon dann nur einer gedankt hat, wo ist das Reich Gottes? Das ist eine interessante Frage. Aber einer kam nur zurück und hat gedankt. Aber Jesus hat jetzt diese Taten getan, das konnte sonst keiner. Und das war vom Messias vorausgesagt. Kranke heilen, Lahme können gehen, Blinde können sehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf wieder aus dem Grab und leben wieder. Und das hatten sie an Jesus jetzt beobachtet. Ja, aber wenn das Reich Gottes jetzt mit ihm käme, dann müsste doch er jetzt auch die Römer vertreiben. So denken wir Menschen. Und deshalb sagt Jesus ihnen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So hatte schon Johannes der Täufer gepredigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und Jesus hatte es gesagt. Denn mit Jesus fällt das Reich Gottes mit der Tür ins Haus in unserer Welt. Da, wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Er hat es deutlich gemacht, zeichenhaft. Er hat Gottes Liebe in diese Welt gebracht und er hat auch Gottes Willen für uns Menschen umgesetzt. Und hat gezeigt, dass Gott es will, dass wir geheilt werden. Dass Gott will, dass wir wieder froh sind. Dass Gott will, dass wir von der Unabhängigkeit von ihm befreit werden und in die vertrauensvolle Abhängigkeit finden zum Beispiel. Deswegen sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist da. Es ist schon da. Es ist aufgetreten. Man kann daran vorbeigucken, ja, denn es ist ja nichts, was äußerlich sich so aufdrängt, dass man irgendwie gezwungen ist, es zu glauben. Aber es ist bereits da. Überall, wo ein Mensch sich im Vertrauen auf Gott ihm in die Hand gibt und auf ihn hört. Und das, was Gott will, umsetzt, ist das Reich Gottes. Wo ein Mensch sich mit Gott verbinden lässt durch Jesus und seine Liebe entdeckt, ist das Reich Gottes. Da bekommt das Reich Gottes in dieser Welt Gewicht. Da geschieht, was Gott will. Mitten in dieser Welt, die voll ist von Erscheinungen, die der Liebe Gottes widersprechen, kann das Reich Gottes Raum haben, sozusagen stattfinden. Wir können also Gottes Herrschaft, das, was Gott will, schon erfahren. Persönlich. Und wir können es in unserem Umfeld ausleben. Es ist aber noch nicht alles, was Jesus sagt. Das hat er jetzt mit den Pharisäern besprochen auf ihre Frage hin. Und sagt, es ist gar nicht so weit weg, wie ihr denkt. Ihr müsst doch gar nicht warten. Seinen Jüngern erklärt er jetzt noch als zweites was anderes. Was Gott will, ist im Kommen. Jetzt nimmt Jesus das auf. Man hätte vorher den Eindruck haben können, ja, merkst du denn gar nicht, was so alles passiert in unserer Welt? Jetzt nimmt er das auf. Er sagt, ihr werdet euch danach sehnen, mich zu erleben, so wie er jetzt heilend da eingreift. Ein Menschensohn bezeichnet er sich. Einer der Tage des Menschensohns ist also die Nähe, die in Jesus so erfahrbar wird, auch sichtbar ist sogar, die Gottesnähe. Ihr werdet euch danach sehnen, das zu erleben. Es wird also eine Zeit kommen, in der das weit weg zu sein scheint. Und in dieser Zeit leben wir. Damit macht Jesus deutlich, das Königreich Gottes ist schon da, aber es kommt erst noch. Wieder eine dieser Spannungen in der Bibel. Ja, es ist schon da, aber es ist noch nicht da. Denn noch geschieht so vieles, was Gott nicht will. Was eigentlich in dieser Welt nichts zu suchen hätte, wenn wir Menschen es nicht hineingebracht hätten. Das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Noch geschieht nicht nur, was Gott will. Und wenn wir heute den Gebetstag für verfolgte Christen begehen, dann wird das ja umso mehr deutlich. Wir hören in dieser Zeit von Krieg. Der ist auch relativ nah an uns herangerückt. Plötzlich bewegt er uns, als ob nicht in der ganzen Welt schon vorher Krieg gewesen wäre. Corona hat uns nochmal deutlich gemacht, dass unser Leben sehr beschränkt sein kann, beeinträchtigt sein kann. Das hat unsere Wohlstandsgesellschaft hart getroffen. Das hat Gesellschaften, die nicht vom Wohlstand geprägt sind, noch viel härter getroffen, weil es da ums nackte Überleben ging. Wir haben gerade Maike Janz beerdigt. Auch dieser Schmerz ist in unserer Welt, dass Menschen von uns gehen. Persönliches Leid erleben wir möglicherweise. Mühsal. Alles, was wir machen, ist immer auch mühsam. Kann auch erfolglos sein. Und nun sind die, die Jesus glauben, hier angesprochen. Sie werden sich danach sehnen, dass Jesus mit seiner liebevollen und heilvollen Herrschaft erfahrbar ist. Das ist er ja auch immer wieder. Aber es wird eben immer wieder den Eindruck machen, als sei er gar nicht da. Es wird für uns Christen so schlimm sein, dass wir uns nach Jesus sehnen, aber er nicht erfahrbar ist, vielleicht. Dass sein Eingreifen, mit dem Gottes liebevoller Wille geschieht, ausbleibt oder mindestens es so scheint. Wir haben noch keine Verfolgung erlebt. Ich sage ja immer, bereiten wir uns jetzt schon darauf vor. Wenn sie kommt, ist es zu spät, sich darauf einzustellen. Natürlich wissen wir erst dann, wie alles aussieht und wie alles wird und können erst dann auch das Leben. Aber es hängt heute schon davon ab, wie wir mit Jesus umgehen und mit unserem Leben, ob wir darauf gefasst sind oder nicht. Das kommt dann gleich im nächsten Teil nochmal. Jesus als Sohn Gottes ist in unsere Welt gekommen und wurde hier ja nun nicht willkommen geheißen. Er musste leiden. So beschreibt Jesus das auch. Das widerspricht ja völlig der Art und Weise, wie wir Menschen diese Welt retten würden und auch uns selber retten würden. Doch nicht mit Leiden, sondern mit auf den Putz hauen. So verfolgen immer wieder Menschen ihr Reich in dieser Welt. Dem habe ich es aber mal gezeigt. Der habe ich es jetzt aber gegeben. Da habe ich mir aber mal auf den Tisch gehauen. Wir wollen ja eigentlich auch gar nicht gerettet werden als Menschen. Wer will es denn schon nötig haben, gerettet zu werden? Wir wollen das doch selber geschafft haben. Wir wollen doch selber die Helden sein. Und wenn es bloß Helden des Alltags sind. Wir beobachten das ja auch zum Beispiel, wie das so von uns Menschen läuft, in den Filmen, die wir gucken können. Ich weise da immer gerne mal wieder darauf hin, dass es ja so viele Filme gibt, also die auch wirklich ans Herz gehen und wo man irgendwie so innerlich mitgeht und eine richtige Freude daran findet, dass die Bösen endlich bestraft werden. Endlich werden die umgebracht, endlich müssen die auch mal leiden. Ja, und die ganze Dramatik, die da aufgebaut wird, sorgt dafür, dass wir Freude daran finden, dass Menschen leiden oder sterben. Weil wir das uns nur vorstellen können, dass Böses mit Bösem bekämpft wird. Anders geht das ja nicht. Wie soll denn der sonst merken, dass er so mit mir nicht umgehen kann, wenn ich ihm nicht mal zeige, wie er mit mir umgeht? Wenn ich das nicht mal genauso mit ihm mache. Wir waren gestern als mit der Fußballmannschaft wieder in Versuchung. Ich streite mich da manchmal mit Leuten drüber. Wir haben ein Spiel gehabt gegen die Mannschaft, die alle Spiele gewonnen hat bisher, und wir waren denen spielerisch weit überlegen, haben aber kein Tor geschossen und die haben zwei geschossen. Und die sind auch ziemlich unfair zu Werke gegangen. Und leider bei Jugendlichen sind auch die Schiedsrichter oft nicht in der Lage, das entsprechend zu verhindern, weil die immer denken, sie müssten die Jugendlichen nicht erziehen. Dabei ist es sehr wohl ihre Aufgabe aus meiner Sicht, aber man muss sie schon wollen. So, da müsste man dann schon auch mal eine persönliche Strafe an der entsprechenden Stelle ziehen, damit er merkt, so geht's nicht. Und wenn das nicht gemacht wird, geht das eben weiter. Und dann sagen mir auch Leute, ihr müsstet mal genauso treten. Ja, was macht man nun? Anders wird es doch wohl nicht zu lösen sein. Meine Mannschaft musste unter ihrem Trainer leiden. Ich sage dann immer, dann verliere ich lieber. Aber dann muss man schon bereit sein zu verlieren. Das ist eine völlige Lappalie gegen Verfolgung oder anderes, was Menschen erleben. Aber es ist für mich immer wieder ein Beispiel. Im täglichen Leben, da muss man eben bereit sein, nach Maßstäben dieser Welt den Kürzeren zu ziehen. Und was die Filme uns zeigen, dass man seine Macht so ausnutzen müsste, dass man endlich auch mal den anderen das Leben nimmt, das ist eben nicht Gottes Weg. Deshalb gibt es in unserer Welt so viel, was hier eigentlich nicht hingehört. Gott hält das aus. Es wird sogar manchmal beschrieben in der Bibel, dass das Böse erst ausreifen muss. Gott wartet darauf, dass das Maß erst noch voll wird von Menschen, die ihre Unabhängigkeit von ihm so ausleben, dass sie ständig andere beschädigen. Das ist ja unerträglich. Wir würden diese Welt ganz anders regieren. Aber Gott hat mit uns eben einen Plan, der weit über das hinausgeht, was wir Menschen uns vorstellen. Sein Heil, er als Person, Jesus, wenn er zum Ende der Welt und zur Vollendung des Heils, des Willens Gottes kommt, dann wird er von allen Menschen sichtbar identifiziert werden. Dann werden alle merken, wer er ist. Auf die Blicke können wir schon gespannt sein. Bis dahin gilt es aber auszuhalten, dass er nicht triumphiert, sondern leidet. Und zwar auch in denen und durch die, die ihm heute glauben. Wie unsere verfolgten Geschwister oder wie auch wir vielleicht in unserem Leben. Das ist der Weg derer, die ihm glauben. Um der Menschen willen für und an anderen Menschen zu leiden. Ich zitiere nochmal diesen Buchtitel, der mich vor ein paar Jahren so bewegt hat, von jemandem, von dem ich glaube nicht, dass er Christ ist. Wer nicht leiden will, muss hassen. Wer nicht leiden will, muss hassen. Wer liebt, leidet, sage ich jetzt mal, an und für andere. Das ist offensichtlich die Nagelprobe der Liebe. Und man wird Versprechen von lauter Rettern und Heilanden hören, die sagen, nein, ich habe einen anderen Weg für dich. Wir hören das vielleicht in den Ohren. Du kannst in jedem Fall gesund werden. Das kommt in christlichen Gemeinden. Gott will, dass du gesund wirst. Ja, stimmt. Wo steht, dass er es jetzt schon für mich vorgesehen hat? Wenn du nur richtig glaubst, mach das so und so. Wenn du es genau so machst, bete genau dieses Gebet, was wir vielleicht sogar in der Bibel lesen, dann wird das und das passieren. Spannend. Warum gibt es denn so viele Gebete, wenn man eigentlich immer nur eins braucht? Das sind die einfachen Lösungen. Jetzt macht gerade eine Sekte von sich reden, die sogenannte Cheongshi-Sekte. Die gewinnen ganz viele junge Menschen, Christen teilweise. Wir haben es mit den Zeugen Jehovas schon lange erlebt oder mit anderen, was dann manchmal christlich aussieht, aber eben doch daran vorbeiführt, dass der Sohn Gottes für uns und an unserer Stelle gestorben ist und leiden musste. Und dass deshalb das Leben in dieser Welt nicht nur Herrlichkeit bedeutet und Wunscherfüllung, sondern eben auch viel mit Aushalten, Entbehren und Leiden zu tun hat. Mich erinnert vieles, was ich so höre an Heilsversprechen, an ein Gespräch mit einem ehemaligen Fußballkameraden von vor 40 Jahren. Den habe ich vor Jahren mal interviewt, weil er bei Scientology ziemlich hoch eingestiegen war und dann aufgehört hatte damit. Aber nicht aus Überzeugung, nur weil dort kein Platz für Familie ist. Deswegen ist er da raus. Von den Methoden ist er nach wie vor überzeugt. Und der hat mir beschrieben, dass er Menschen und Dinge so manipulieren kann, dass die machen, was er will. Der übt Macht aus. Er wollte es mir nicht zeigen, wollte ich auch nicht, dass er mir es zeigt. Aber das sind die Versprechen. Ja, wir wollen es in der Hand haben, wir Menschen. Um nichts anderes geht es dabei. Wir wollen es in der Hand haben und jeder, der uns verspricht, du kriegst es in die Hand von mir, der kriegt unser Herz. Außer Jesus ist inzwischen so tief in uns eingedrungen und wir haben unseren Frieden und unser Heil, unsere Freude wirklich tatsächlich nur in dem, was er für uns getan hat, dass wir darauf nicht reinfallen. Aber ich glaube, dass es genau darum geht. Jesus so kennenzulernen, dass wir merken, du brauchst gar nicht in dieser Welt schon völlig heil zu sein. Du hast trotzdem volles Leben. Du kannst dich freuen auf das, was noch kommt. Gott drängt uns in dieser Welt sein Königreich nicht auf. Er zwingt sich uns nicht auf. Am Ende der Tage werden alle Jesus erkennen. Wir brauchen also nicht zittrig danach zu fragen, oh, ist es vielleicht doch da zu finden? Nein, du hast es in Jesus, so wie es in dieser Welt ist. Du hast es schon und hast es doch noch nicht ganz, weil es noch nicht vollständig ist. Aber wir sind herausgefordert, Antwort zu geben auf die Einladung Gottes, uns in sein Reich mit hineinnehmen zu lassen. Das Dritte, was Gott will, ist gefragt. Nun gebraucht Jesus hier zwei Berichte aus dem Alten Testament, zwei Lebensberichte. Kleine Nebenbemerkung, die sehr gewichtig ist. Wenn man uns immer erzählen will, die Bibel kann man nicht ernst nehmen. So wie es da steht, kann es nicht gewesen sein. Mir würde es reichen, dabei so schlau zu sein wie Jesus. Würde mir völlig ausreichen. Wenn ich mich dann damit irre, okay, dann habe ich mich gerne geirrt. Jesus ist davon ausgegangen, dass das so stattgefunden hat alles. Und dass das Bedeutung für uns heute hat, was Gott seine Heiligen hat erleben lassen. Und jetzt nimmt der Bezug auf die Sintflut, in der außer 8 Menschen alle umkamen. Man kann ja sogar archäologisch Hinweise darauf finden in unserer Welt. Könnte man sich mal mit beschäftigen. Wer darüber mal reden möchte, kann das gerne tun. Wir brauchen aber keine äußeren Beweise. Mir reicht an der Stelle der Bericht im Wort Gottes. Und da wird deutlich, sagt Jesus, die haben einfach ihr Leben gelebt und sich mit dem begnügt, was sie in dieser Welt so machen konnten. Sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie aßen. Ach so, das ist Lot, hier. Sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, sie aßen. Damit will Jesus nicht sagen, das ist alles schlecht. Aber er sagt, darum geht es nicht in deinem Leben. Wenn du das auslebst, um die Unabhängigkeit von Gott auszuleben, dann wird es dir sogar zum Nachteil. Dann bist du damit beschäftigt und merkst das Wesentliche gar nicht. Und dann kam irgendwann die Sintflut. Keiner hat damit gerechnet. Wer ist denn so blöd und baut auf dem flachen Land, da mitten im Land, wo gar kein See, gar keine See ist oder so, wer baut denn da so einen Kahn, so ein Schiff? Aber die Sintflut kam doch wie angekündigt. Oder in den Tagen Lots. Das ist der Neffe des berühmten Glaubensvaters Abraham, der sich, als die beiden sich getrennt haben, da hat Abraham ihm gesagt, du kannst ja aussuchen, wo du hin willst, und der hat sich die tollen Gegenden ausgesucht. Deswegen wahrscheinlich auch kaufen, verkaufen, Pflanzen bauen und so. Das war reichhaltig da, das Leben. Nur in diesen Städten war die Unabhängigkeit von Gott besonders deutlich. Und die Menschen legten darauf besonderen Wert und machten sich wahrlich nichts aus Gott. Und deswegen kündigte Gott auch dort an, damit ist jetzt Schluss. So läuft es nicht, liebe Menschen. Und an dem Tage, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Und sie hatten nichts davon geahnt. Was mir diese Stellen deutlich machen, ihr Lieben, und das ist jetzt etwas, das ist heute, also da kriegt man richtig Schwierigkeiten für wahrscheinlich, wenn man das sagt, und das muss uns beißen, dass man glücklich ist, sagt noch nichts darüber, ob das Leben in einer guten Bahn läuft oder nicht. Genauso wenig, wenn man unglücklich ist, heißt das nicht, dass sein Leben gerade schlecht läuft. Die waren damit total glücklich. Und das ist heute das höchste Maß. Wenn du Glücksgefühle hast, dann ist das richtig. Wenn wir in unsere Gesellschaft gucken und die Maßstäbe dafür, was ich tue und was ich lasse und so weiter mal untersuchen, kommt es meiner Ansicht nach genau darauf raus. Und Jesus macht uns deutlich, nee, damit hat das gar nichts zu tun. Du gerade Glücksgefühle hast oder nicht, sagt gar nichts über dein Leben aus. Natürlich ist es schön, Glücksgefühle zu haben. Und ich glaube, dass Gott sie letztlich will. Wenn in der Bibel dauernd von Freude die Rede ist, dass ein Theologieprofessor darauf kommt, zu sagen, die Freude Gottes ist der Sinn allen Daseins, dann geht es sicherlich darum, dass wir in heller Freude leben. Aber in dieser Welt ist es eben noch so viel anders auch. Und wir dürfen das nicht verwechseln. Und jetzt kommt es darauf an, wie gehen wir dann mit den Fragen um, wie gestalte ich mein Leben? Wie beantworten wir auch in christlichen Gemeinden denn heute Fragen der Ethik? Doch in der Regel danach, wird jemand noch glücklich oder wird er nicht mehr glücklich? Und es kann sein, dass wir damit Leute unglücklich machen, Zeit ihres Lebens. Weil wir sagen, das ist gut, was du da machst. Widerspricht zwar Gottes Geboten, aber es ist gut. Mach das ruhig. Und Jesus würde sagen, und damit kommt man vielleicht in Teufelsküche. Und das Wort gebrauche ich nie beiläufig. Deswegen ist die Frage, an wessen Reich baust du eigentlich mit? Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da, das, was Gott will, ist schon da, dann können wir daran mitmachen, können wir daran teilnehmen, indem wir ihm vertrauen und auf ihn hören. Aber wir können uns auch für ein anderes Reich entscheiden. Am Ende der Tage wird erst deutlich, wie man damit in die Röhre guckt. Wenn Jesus nämlich wiederkommt. Und in dieser Erwartung zu leben, das ist christlicher Glaube. Wir hatten es letzte Woche schon. Wir sagen dann immer, ach, es ist doch noch so lange hin. Woher wissen wir das? Wenn Jesus heute da ist und du heute in der Gemeinschaft mit ihm deine Freude findest, dann wirst du morgen nicht überrascht sein, wenn er plötzlich vor der Tür steht. Und alle ihn sehen. Aber die, die nicht mit ihm rechnen, die werden überrascht sein. Und es ist ganz wesentlich, dass wir auch in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft gucken, an wessen Reich bauen wir? Was verfolgen wir eigentlich? Setzen wir uns durch persönlich? Oder leben wir mit Gottes Liebe, die uns dazu bereit macht, auch aneinander und füreinander zu leiden? Zum Beispiel. Und es gibt die Erscheinung, es wird immer deutlicher auch mittlerweile beschrieben, die gab es schon immer, aber es gibt die Erscheinung von Machtmenschen zum Beispiel, die nicht anders können in ihrem Leben, als durchzusetzen, was sie wollen. Das wird auch christlich getarnt. Und in einem Buch, was ich darüber gelesen habe, mit dem Titel Wölfe im Schafspelz, stellt der Autor die Frage, können solche Menschen Christen sein? Und er sagt, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich bin ja letztlich nicht der Richter. Aber das wirkt dann alles lieb und nett. Die gewinnen jeden für ihre Zwecke und so weiter. Und letztlich geht es immer nur darum, ich mache, was ich will. Und die ganze Gemeinde muss nach meiner Pfeife tanzen. Wehe uns. Aufeinander einlassen. Macht ist nichts Schlechtes. Macht ist etwas, das Gott uns schenkt. Einfluss zu haben auf andere. Aber sie kann nur in Liebe sinnvoll ausgeübt werden. Das, was Gott will, geschieht in Liebe. Und nicht um Befriedigung zu erlangen und nicht, damit andere endlich machen, was ich will. Eins der Beispiele, ihr könntet andere aufführen, lasst uns gerne darüber ins Gespräch kommen. Was sollen Christen in unserer Welt denn sagen, die bekämpft, misshandelt und umgebracht werden, weil sie an Jesus glauben? Hauptsache glücklich sein? Nein. Und es ist so, da kommen auch welche vom Glauben ab. Für diese Menschen können wir auch beten, dass die wieder zurückfinden. Das ist ein großes Anliegen der verfolgten Kirche. So, aber die, die durchhalten, die sagen eben gerade nicht, Hauptsache ich bin glücklich, sondern Hauptsache ich bin bei Jesus. Und die erzählen dann den Menschen noch von Jesus, obwohl sie wissen, dass sie dafür in den Knast kommen können. Und ich sag mal, und wir in unserer westlichen Welt, und ich schließe mich da völlig mit ein, wir kriegen den Mund nicht auf, wo wir vielleicht höchstens ein Gelächter oder irgendwas zu befürchten haben. Das sind die Vergleiche. Jesus hat noch viel Besseres mit uns vor, als dass wir nur in dieser Welt glücklich sind. Das ist ihm zu wenig. Und deshalb bin ich so gerne mit ihm unterwegs, auch wenn wir manchmal Hören und Sehen vergehen. Jesus hat deshalb gesagt, freut euch und jubelt, wenn ihr um meinetwillen bekämpft werdet. Das ist ja völliger Irrsinn. Aber so hat er das gedacht. Wenn ihr wertgeschätzt werdet, so wertgeschätzt werdet, dass ihr verfolgt werdet, weil ihr an mich glaubt. Eines Tages werden ihn alle sehen. Leben wir doch jetzt schon mit ihm. An jedem Tag. Du kannst teilhaben an Gottes Königreich der Liebe und des Friedens, indem du ihm glaubst und an jedem Tag mit ihm rechnest. Wann geschieht, was Gott will? Wo du Jesus ernst nimmst, erfährst du Gottes Liebe. In dieser Welt lieben heißt auch bereit sein zu leiden. Gott will durch dich andere Menschen in das Kraftfeld seiner Liebe hineinziehen. Und wenn Jesus für alle sichtbar wiederkommt, ist Gott mit dir und dieser Welt am Ziel. Er ist hier und jetzt bei dir und trägt dich. Amen.